Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt. Potzblitz. Der Talk-Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s-Podcasts. Potzblitz.
Und damit herzlich willkommen zu Potzblitz. Ja, wir leben noch. Und vielleicht werde ich diese Potzblitz-Episode nicht nur im Potzblitz-Feed veröffentlichen, sondern vielleicht auch im 90s-Podcast-Feed, damit die Leute sehen, gibt's diesen 90s-Podcast überhaupt noch? Wieso kommt da gar nichts mehr? Es wird bald soweit sein. Also es ist wirklich, ein paar von euch wissen es ja, weil ihr hattet es auf Twitter und Facebook uns vorgeschlagen, Essen und Trinken der 90er Jahre. Und das ist wirklich schwierig zu recherchieren. Und eigentlich waren wir dieses Wochenende schon fast so weit, es die Folge aufnehmen zu können, ist aber noch was dazwischen gekommen und
genau,
deswegen,
wir waren sehr busy.
Genau, deswegen hoffen wir, dass wir es vielleicht nächste Woche aufnehmen können, es dann vielleicht spätestens übernächste Woche released wird. Also 90s Podcast ist nicht tot, wir kommen wieder und es geht weiter und wir melden uns jetzt erstmal hier kurz bei Potzblitz zu Wort.
Genau, heute wieder mit einer kurzen Quatschfolge mit was haben wir gesehen und
Quatsch,
was haben
Quatschfolge klingt ein bisschen, als würden wir Quatsch machen.
Das machen wir immer. Jede Folge ist eine Quatschfolge.
Genau.
Ja, was wir so gesehen haben, gespielt haben,
genau.
Wie auch immer.
Also jetzt spielen, ich bin ja gerade bei The Last of Us, muss ich eigentlich dieses Wochenende nochmal spielen. Ich habe es jetzt seit über einer Woche nicht gespielt, ich muss eigentlich mal weitermachen. Ja. Und zwar The Last of Us 2 und mehrere Freunde und Kollegen haben schon durchgespielt, sagen, absolutes Meisterwerk und es ist wirklich krass, aber es ist halt auch wirklich harter Tobak. Also man kann das auch immer nur begrenzt spielen und nicht irgendwie ein Stück durchzocken, weil es wirklich immer wieder wie so ein Schlag in die Magengrube erzählerisch ein bisschen ist, so, und ja, sehr anspruchsvoll, sehr brutal, aber ja, trotzdem, also wirklich gut erzählt und tolle Atmosphäre, Survival, Zombie-Survival, Horror sozusagen und ja, da bin ich gerade noch mittendrin. Das muss ich auf jeden Fall weitermachen. Da wird es dann bestimmt noch mal ein Fazit irgendwie geben, wenn ich dann auch mal irgendwann endgültig durch bin. Ich spiele sehr langsam. Aber dadurch, dass ich halt auch so große Pausen mache, also jetzt habe ich, wie gesagt, über eine Woche nicht gespielt. Also Last of Us 2. Aber so wie es aktuell aussieht, kann ich trotzdem schon mit Fug und Recht sagen, ich kann es sehr empfehlen. Also und vor allem, wer Teil 1 gespielt hat, muss es eigentlich auch irgendwie spielen. Das ist, ja.
Ja. Ich spiele immer noch Animal Crossing zum Teil und
ja, Anna muss ja regelmäßig ihre Rübenaktien
verkaufen. was mich sehr gefreut hat, was jetzt am vergangenen Freitag, am 10., ja, Freitag von der Woche erschienen ist, am 10. Juli, Story of Seasons, Friends of Mineral Town.
Erzähl kurz, was es ist und warum du dich darüber so gefreut hast.
Ja, das ist ein Remake von dem ursprünglichen Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Ich habe in unserer Ein-Dekaden-Liste mal die Sache mit Harvest Moon Story
genau,
of Seasons
stimmt.
So halb erklärt. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal.
Also es gehört zur Harvest Moon-Reihe.
Genau, richtigen Harvest Moon und ist halt ein Remake von einem, was war denn das? Was, ein Gameboy-Spiel?
Und du spielst es, müssen wir auch dazu sagen, Plattform bei mir, Last of Us ist ja PlayStation,
genau.
Bei dir Nintendo Switch.
Nintendo
ne?
Switch, genau. Auf jeden Fall haben sie es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz toll neu gemacht, grafisch sowieso, aber auch so vom Gameplay. Und ja, Friends of Mineral Town war eins der wirklich tollen Harvest Moons und es ist schön, dass sie das jetzt so gut neu gemacht haben.
Wie heißt das jetzt? Das ist ein Remake davon, ja?
Ja, genau.
Ein richtig 1:1 Remake sozusagen.
Naja, 1:1.
Keine Fortsetzung
ganz,
oder so,
nee,
aber
genau,
ein Remake sozusagen.
Genau.
Okay.
Genau, ja, da habe ich mich sehr gefreut, das spiele ich und ja.
Dann ist, was viele ja jetzt das werden wir uns bestimmt auch irgendwann zulegen, Ghost of Tsushima.
Ja,
soll ja,
ja
das letzte große Open World Samurai Spiel sein für die letzte Konsolengeneration, ja, die aktuelle noch Konsolengeneration. Ja. Und Kritiken sind ziemlich gut, aber da ich, dass ich jetzt bei Last of Us noch beschäftigt bin, Anna auch mit anderen und wir jetzt auch bald kurz vorm Urlaub stehen und so, sagen wir,
wollen
ja,
wir jetzt keinen Vollpreistitel
jetzt noch
kaufen.
Genauso interessiere ich mich auch für Desperados 3, das soll sehr gut sein und so, aber auch da warte ich noch. Was ich allerdings schon vorbestellt habe, und zwar für 120 Euro, also die sehr teure Edition mit allen Flughäfen, und zwar der Microsoft Flight Simulator 2020, wo ich sehr gespannt bin, wie das auf unser PC laufen wird, weil unser PC ist so 2 Jahre alt und damals auf jeden Fall ein sehr guter Rechner, auch Grafik und Arbeitsspeicher und so, und gleichzeitig heißt es aber auch, dass ist natürlich was nützt, aber viel aus dem Internet, aus der Cloud geladen wird und deswegen viel Rechenleistung da stattfinden wird, sodass man eine gute Internetverbindung braucht. Und ja, also unsere Internetverbindung ist solide, aber wir haben jetzt keine 200 Megabyte.
Ja, schaut euch jedenfalls mal Trailer zum Flight Simulator an. Es sieht so wahnsinnig geil aus.
Sieht wie gefilmt aus. Und das Faszinierende ist halt, du hast halt die ganze Erde modelliert anhand von Bing, diesem Kartensuchdienst von Microsoft. Ist die ganze Welt einmal rund um die Kugel komplett modelliert und lädt halt zum einen Kartendetails nach davon dort. Mhm. Du kannst aber auch sagen, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, soll es wohl trotzdem sein, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt Strecke von da und da fliegen.
Oder?
Und deswegen die Kartenteile davon vorab runterladen, damit du trotzdem was davon hast, selbst wenn du eine schlechte Internetverbindung hast. Also sie vermiesen das einem wohl nicht komplett. Und eben je nach Edition sind eben, deswegen die teuerste ist die mit 120, da ist dann auch, dann sind bestimmte Flughäfen noch detaillierter modelliert, also Chicago O'Hare ist zum Beispiel der neuesten, der teuersten dabei und auch bestimmte Maschinen, Flugzeuge und so, und das sieht so krass aus und auch vor allem faszinierend ist auch, dass zum einen sollen auch, kann man zwar wahrscheinlich auch konfigurieren, aber man kann auch sagen, ich möchte Echtzeitwetter. Also ich möchte so fliegen, wie jetzt die Bedingungen dort auf der Erde sind. Es wird zu Echtzeit nachgeladen und angeblich soll auch echter Flugverkehr eingebaut werden später. Oder dass du teilweise, wenn andere Leute fliegen online, die auch dort langfliegen sehen kannst über und ja, also entsprechend Abstand auch halten musst und so. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ich habe mir vor allen Dingen war ein PC mit Tastatur, Maus und sowas schwierig. Ich bin es gewohnt, von meinem alten PC hatte ich immer dann mit einem sehr guten Joystick gespielt, der auch so ein kleines Schubpaddle an der Seite hat für Flugsimulatoren. Und da habe ich mir jetzt schon mal an den Warenkorb gelegt, werde ich mir aber dann erst bestellen, wenn kurz bevor der rauskommt.
Im August irgendwann erscheint.
Genau, also in der ersten Urlaubswoche kommt es irgendwie raus so und dann mal gucken, wann's dann irgendwann. Und dann werde ich mir halt noch einen Joystick bestellen, der halt auch so ein Schubding dazu hat, Schubregler, ein Einzelding, also nicht angebaut fest, sondern den man dann daneben stellen kann. Recht, also über 70 Euro, nicht ganz billig. Aber ist für so ein Ding natürlich dann für einen Flugsimulator einfach ein bisschen angenehmer. Und da freue ich mich einfach mal. Ja, das ist gerade, wenn man jetzt hier so diese Blockbuster, Last of Us und Co., die viel Action, viel Geschleiche, viel Horror, viel Adrenalinkicks, dass man einfach mal fliegen, einfach mal ein bisschen entschleunigend ist es, glaube ich, dann. Und mal sehen, wie die Grafik bei uns aussehen wird. Da bin ich gespannt. Schaut euch Trailer an auf YouTube. Es ist echt faszinierend. Es sieht aus, wie als würden die das filmen. Es ist schon krass, wirklich.
So, sind wir mit Spielen soweit durch?
Dann ganz krasses Thema.
Nee, Netflix. Erstmal Netflix.
Netflix? Was
genau,
Netflix?
iZombie.
Ach so, hast du durch. Ah ja, stimmt, genau. iZombie ist die letzte Staffel jetzt auf Netflix
erschienen.
Genau,
auf Netflix ist jetzt endlich die finale fünfte Staffel von iZombie erschienen. Ja, ich hätte es natürlich auch immer auf Six schneller sehen können, aber ich mag das lieber, wenn es dann auf Netflix ist und ich es durchbingen
kann.
Ich habe es relativ schnell weggeguckt innerhalb weniger Tage. War ja auch wieder, ich glaube, waren nur 13 Folgen oder so, also so viel war es ja sowieso nicht. Ja, iZombie, nochmal kurz, ist halt auch wieder so eine, ein Cop bekommt einen Partner zugeteilt mit übernatürlichen Kräften und sie lösen gemeinsam Mordfälle. So geht
wie
die
so
Serie
oft.
Los.
Klassiker. Wie Mentalist mit Zombies sozusagen.
Ja, oder wie Lucifer oder was auch immer. Genau. Psych.
Ja, genau.
Monk.
Genau, Special Abilities sind hier halt dann nicht spezielle Deduktionsfähigkeiten wie bei Monk oder Mentalist oder Dr. House quasi, ja, im Medizinergenre auch, sondern halt wirklich Superkräfte oder irgendeine Special
Werbung. Eine Special Fähigkeit genau. Ist es auch, ja.
Und das ist eine Comic-Serie ursprünglich, ne?
Genau, Vertigo eigentlich, genau. Ja, man sieht auch immer, wenn neue Szenen kommen, dann sind immer so kurze Comic-Panels zu sehen.
Stilistisch so, ja.
Genau.
Und wie ist dein Fazit? War die letzte Staffel lohnenswert? Und vor allen Dingen, ist das Serienfinale denn befriedigt? Weil wenn jetzt neue Hörer sagen, oder Hörer sagen, oh, das klingt interessant, ich würde mal reingucken, ist die Serie gut aufgelöst? Kann man sich, das ist das wirklich ein gutes, befriedigendes Serienfinale?
Ja, kann man sich geben. Also es ist kein grandioses Serienfinale, sage ich, aber.
Nicht so wie Person of Interest oder sowas, wir jetzt wieder neu angefangen haben zu gucken, Staffel 1 wieder von vorne. Eine unserer Lieblingsszenen, die wirklich auch ein sehr gutes Serienende haben.
Aber es ist ein gutes Serienende. Also damit kann man gut leben. Okay. Muss man sich nicht drüber aufregen.
Und die Staffel lohnt sich trotzdem auch?
Ja, die Staffel war gut. Also ich glaube...
Wirkte das denn also so, als ersten, war von Anfang an klar, dass die letzte Staffel ist? Oder wirkte das Ende ein bisschen überhetzt?
Nee, das war wohl schon... Ich meine, das war schon klar, dass das die letzte geordnete Staffel war. Die letzte Folge, also insgesamt die letzten ein, zwei Folgen fand ich ein bisschen gerusht tatsächlich von der Erzählweise oder Erzählschnelligkeit. Aber gut war es trotzdem, weil du gerade meintest, ob die Staffel sich lohnt. Ja, also die ersten zwei Folgen, die fand ich irgendwie so ein bisschen schnarchig, aber danach hat es dann schnell wieder Fahrt aufgenommen.
Okay. Ansonsten, ach so, was ich ja noch empfehlen kann auf Netflix, eine True Crime Doku-Serie Unsolved Mysteries. Das ist in den USA wohl ein bekanntes Format, lief da schon Jahrzehnte oder so und wurde jetzt von den Machern von Stranger Things teilweise oder irgendwelchen anderen, jedenfalls von Netflix neu aufgelegt, produziert. Und da geht es ja vor allem um True Crime-Fälle, auch am Ende wird eingeblendet. Es zeigt immer, das sind halt, der Titel sagt es ja, Unsolved Mysteries, sind ungelöste Fälle. Und deswegen ist es da hast du immer eine Ahnung, wohin es gehen soll, aber zum Ende sagen sie hier, bitte, wenn sie was wissen, melden sie sich an die Polizei von so und so oder gehen sie auf unsolved.com und helfen sie uns, diesen Fall aufzuklären, weil sie sich so ähnlich wie ein Aktenzeichen XY quasi an Leute wenden, die vielleicht auch noch was wissen könnten.
Ja.
Und aber interessanterweise eben, also sehr rätselhafte True-Crime-Fälle, auch nicht nur aus den USA, sondern auch aus Frankreich war einer irgendwie sehr spannend und aber auch interessanterweise eine UFO-Massensichtung aus den Ende der 60er Jahre. Also wo in einer Kleinstadt in den USA, unabhängig voneinander, mehrere Menschen und die haben erst hinterher festgestellt, Moment, wir haben was, du hast das auch gesehen? Und weil die haben alle sich nicht getraut, das zu sagen oder so und haben erst hinterher miteinander mitbekommen, Moment, ihr habt das auch das gesehen? Auch sehr rätselhaft und ich interessiere mich ja sehr für Ufologie und finde gerade Massensichtungen sehr interessant, weil du dort nicht mehr sagen kannst, das sind einzelne Spinner oder so, sondern bei Massensichtungen, was soll das sein? Das Massenhysterie, das was soll denn das sein? Kollektive Massenhalluzinationen. Deswegen finde ich sowas immer besonders interessant. Und auch da zum Ende, wenn Sie irgendwas Näheres wissen oder vielleicht auch Zeuge waren, gehen Sie auf unsolved.com. Jedenfalls, die ist sehr spannend inszeniert, wurde auch synchronisiert, also gevoice-overt und auf Netflix Unsolved Mysteries. Mhm. Eine nette, spannende True-Crime-Serie.
So,
und jetzt kommen wir zum wechseln wir mal den Streaming-Dienst, schalten mal um und gehen zu Disney Plus.
Genau. Also, Anni hat eine neue Obsession.
Ja, also wir müssen sagen, es ist etwas, das eigentlich ursprünglich mal ins Kino kommen sollte.
Genau.
Und aber im Zuge von Corona haben sie gesagt, nee, weil Kino ist ja jetzt eh alles fraglich, nee, das machen wir jetzt, hauen wir jetzt raus. Sollte eigentlich im Herbst in die Kinos kommen, aber hauen wir jetzt raus auf Disney Plus, unserem Streamingdienst. Und das war, glaube ich, eine gute Idee, wenn man so auch die Reviews im Internet sieht und auch wie viele Leute sich deswegen nur ein Abo geholt haben von Disney Plus. Die Rede ist von
Hamilton!
Es ist ein Musical, muss man dazu sagen, ein Broadway-Musical, das sehr bekannt, genau, vor allem in den USA sehr bekannt ist.
Ja, es war ja vor allem Off-Broadway, das ist ja das
am Anfang. Und dann ist es zum Broadway.
Ja.
Und ja, und dann schließlich, ja.
Aber selbst Off-Broadway war es ja dann schon, ist es ja dann schon, ging der Hype ja schon los, deswegen ist es ja überhaupt erst dann zum Broadway gekommen.
Und zwar ist das, erzähl mal ein bisschen von.
Genau, also Hamilton ist geschrieben von Lin-Manuel Miranda, der bereits vorher schon ein anderes Musical geschrieben hat, dafür auch schon einen Tony bekommen hat. Für Hamilton hat er den natürlich auch gekriegt.
Zumal er da auch die Hauptrolle spielt, die Titelrolle
selber. Ja, früher gespielt hat, also in der Aufnahme schon, aber er hat sehr, seit Jahren spielt er die schon nicht mehr.
Ah, okay.
Ja, was er vorher geschrieben
hat. Aber die Aufnahme ist ja trotzdem nicht mehrere Jahre alt.
Doch, ist sie. Aber jetzt lass mich mal bitte fertig erzählen. Also er hat vorher schon ein Musical geschrieben, heißt In the Heights. Sollte eigentlich dieses Jahr als Film erscheinen, also wirklich als Spielfilm
so
mit Musical-Nummern.
Wie quasi
West Side Story oder was auch immer, genau. Halt. Oder Les Miserables.
Und der Trailer sieht eigentlich auch ganz cool aus, so ein New York-Musical.
Genau, und die Hauptrolle spielt auch jemand, der in Hamilton auch mitgespielt hat.
Aber Corona hat auch da den Garaus gemacht.
Genau.
Erstmal, also mal gucken, wann der kommt. Oder Streaming-Start weiß man noch nicht.
Genau, das wollte ich nur erwähnt haben. Genau, ja, Hamilton. Nein, dann das wurde tatsächlich 2016, wurde diese Bühnenfassung schon aufgenommen. Also sie haben anscheinend ewig lang postproduziert an diesem Film und das so zu schneiden, wie es ist, weil die haben ja auch 3 Tage lang gedreht oder so. Die haben mehrere Live-Aufnahmen zusammengeschnitten. Mhm. Dann haben sie ja noch so Nahaufnahmen gemacht ohne Publikum. Okay. Das sind die, wo man sieht, wenn so reingezoomt ist oder es wirklich ganz still ist. Das sind die, die entstanden sind, wenn kein Publikum da war. Ja. Das haben sie dann alles so zusammengefasst für diesen Film.
Und Lin-Manuel Miranda hat auch bei Mary Poppins Returns
gespielt. Genau, das fand ich, da hatte ich ja damals noch zu dir gesagt, du meintest, wer ist denn das, den kenne ich nicht. Nee. Und ich meinte schon zu dir, das ist Lin-Manuel Miranda, warum kennst du den nicht? Der hat Hamilton geschrieben.
Weil in Mary Poppins Returns war er quasi von der Figurenkonstellation so ein bisschen wie der neue Bird.
Genau, und da hat er ja auch keine Musik mitgeschrieben.
Nee, aber gesungen, die Passagen. Aber halt auch sehr gut. Und auch eine Tanzpassage war von ihm sehr angelehnt an den Dachfürst-Tanz von Bird im ersten Mary Poppins-Film.
Wofür er aber auch Musik geschrieben hat, den Soundtrack, war Moana, Vaiana auf Deutsch.
Genau, das ist sehr interessant. Das heißt auf Deutsch Vaiana, weil Moana ist wohl entweder eine deutsche Pornodarstellerin oder ein deutscher Pornofilm.
Und da
hatte Disney Angst, wenn die Kinder jetzt googeln wegen Trailer und bla oder sonst was, sie möchten gerne Moana sehen, dass sie dann irgendwie auf diese Pornoseite oder auf diesen Pornofilm stoßen.
Genau.
Und das kann Disney natürlich nicht verantworten. Deswegen wurde er in Deutschland und ein paar anderen Ländern nicht als Moana, sondern als Vaiana vermarktet.
Ich weiß auch gar nicht, kann sein, dass er dafür.
War es Pixar oder Disney selber sogar eigentlich?
Moana ist Disney selber.
Okay.
Ist nicht
Pixar. Den habe ich tatsächlich übrigens nie gesehen. Du hast den gesehen, ne?
Ich habe den gesehen. Ich finde den super, super langweilig. Also es ist wirklich einer der schlimmsten Disney-Filme. Die Songs sind gar nicht so schlecht, vor allem ihr Hauptlied, das ist schön, also da merkt man, das hat er wirklich gut komponiert, aber der Film an sich und so und auch selbst im Original mit Promi-Besetzung mit The Rock, auch wenn er ja Schauspieler ist, aber...
Schauspieler in Anführungszeichen, er ist eigentlich was, Ex-Wrestler oder sowas?
Keine Ahnung.
Naja, jedenfalls, worum geht's denn in Hamilton nun?
Genau, also Hamilton, deswegen sagen sie ja auch, dass das eigentlich für internationales Publikum nicht geeignet ist, was ja offensichtlich nicht stimmt.
Ja.
Hamilton war einer der Gründungsväter der USA und im Musical wird auch benannt, dass er der ist, der eigentlich immer vergessen wird. Und es ist der auf dem 10-Dollar-Schein ist. Das wird im Musical auch erwähnt. Und es geht um den Unabhängigkeitskrieg und allem, was dann auch im Nachhinein da noch mit dranhängt.
Vom Stil ist halt sehr interessant, das ist das erste durchgehende Hip-Hop-Musical,
genau,
ne, sozusagen.
Hip-Hop-R&B-Musical sozusagen.
Und das hat er echt sehr gut gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass er kein Schwarzer ist.
Ja, er ist ja
Hispanic, Puerto-Ricanisch. Okay.
Genau, aber
sehr viele Schwarze spielen im Musical mit.
Genau, es spielen nur, wie hat Brown und Black People, auf jeden Fall People of Color, spielen eigentlich fast nur mit, außer King George the Third.
Das ist Jonathan Groff.
Genau.
Den, also ich zum Beispiel aus der Netflix-Serie Mindhunter kenne, sehr, sehr gut, der da die Hauptrolle
den
spielt.
Den ich kenne aus Glee und den man auch kennt aus Die Eiskönigin.
Aber nur im Original.
Nur im Original, da ist er nämlich Christoph.
Genau. Dann spielt mit Leslie Odom Jr., den wir wiederum schon kannten vorher aus Person of Interest, der in der, glaube Ende der dritten oder Anfang der vierten Staffel, vierte Staffel, glaube ich, bei Person of Interest wichtig wird und sehr interessante Rolle da auch hat. Interessanterweise auch quasi ein Freiheitskämpfer dort in der Serie. Und ja, willst du noch was sagen zu?
Ja, ja, ich will einiges noch sagen. Mhm. Ja, wie man vielleicht auch noch kennt, ist die Renee Elise Goldsberry. Die spielt Angelica, die und diese Schauspielerin. Ich habe auch echt überlegt, woher kennst du die? Und dann fiel es mir an, ach ja, Altered Carbon. Oh, da spielt sie nämlich mit. Und zwar eine sehr, sehr, eigentlich eine der wichtigsten Rollen, nämlich Quellcrist Falconer. Und ach ja, was ich noch sagen wollte zu der Besetzungsgeschichte. Ja, es war wohl bei Lin-Manuel Miranda so, auch In the Heights, sein voriges Musical, hat er eigentlich auch so geschrieben, weil Broadway halt People of Color fast nie besetzt. Also hat er ein Musical geschrieben, in dem diese Leute besetzt werden. Und bei Hamilton hat er halt auch absichtlich, obwohl natürlich in der Zeit keiner schwarz war, es waren ja alle Weiße, Hamilton, George Washington, natürlich waren die alle weiß, aber er hat es halt absichtlich gemacht. Um auch natürlich, weil weiße Leute können nicht rappen, ne, sind wir ehrlich, außer Eminem, aber es kann halt sonst keiner, hat er die Leute halt absichtlich dann so in diesem Musical besetzt. Darüber regen sich natürlich viele Leute auf, Herr Trump zum Beispiel.
Ja, auch weil Burr eben zum Beispiel, der war ja kein Schwarzer, logischerweise
keiner war schwarz,
und
natürlich
deswegen,
nicht.
Ja, also, aber das macht es halt sehr interessant auch so, ne? Und ja, zumal die Themen auch eigentlich universell in der Hinsicht immer noch sind, so ein bisschen. Interessant ist, wie lang geht's Musical? Fast 3 Stunden haben wir es.
2:40 oder so.
Also ist wirklich, man muss sich schon einen Abend Zeit für nehmen.
Ja.
Aber es ist wirklich cool. Also wirklich, hat mir auch sehr gut gefallen. Also sehr, sehr gut gemacht.
Wir haben es zusammen gesehen und ich habe es mittlerweile auch alleine nochmal gesehen.
Und sie hört dauernd auf Apple Music die Songs.
Ich höre ständig den Soundtrack, wenn ich unterwegs bin zur Arbeit, von der Arbeit. Ich habe mir auf YouTube schon stundenlang Videos, also natürlich vor allem Interviews mit Lin-Manuel Miranda angesehen und 10.000 Sachen dazu und von einem Kanal, Howard Ho oder so. Ein Typ, der die Musiktheorie von Hamilton auseinandernimmt.
Na,
und
krass.
So. Und das ist spannend. Da habe ich bestimmt schon 2,5 bis 3 Stunden Videos über die Musiktheorie von Hamilton gesehen.
Krass.
Weil ich das so interessant finde. Auch mit, sag schon, ja, Themen, die immer wieder kommen und so. Und das fand ich sehr spannend. Und ich kann dieses Musical auf jeden Fall empfehlen. Ich war relativ ungespoilert, auch was alles Musik und so etc. angeht. Ich meine, die Geschichte, das kann man ja easy bei Wikipedia ergoogeln. Was nun passiert. Es wird ja sogar im ersten Song schon gesagt, wie die Geschichte ausgeht.
Interessant ist auch, also finde ich den Hintergrund, er hat quasi an einem Flughafen irgendwie, kam von diesem The Hates Musical oder so, oder, und hat dann eine Biografie, Taschenbuch von Hamilton gelesen und dachte da schon, da könnte man vielleicht ein Musical draus machen.
Ja.
Und dann waren er und andere, glaube ich, von dem The Hates Musical oder irgendwas anderem, ich weiß es nicht, waren jedenfalls im Weißen Haus bei Obama eingeladen.
Genau, er war alleine bei Obama eingeladen.
Und sollte eigentlich was performen aus diesem anderen Musical.
In The Heights,
genau.
2009 war das. Diesen Auftritt davon findet man auch auf YouTube. Und er hat auch selber in mehreren Interviews darüber geredet.
Und dann hat
geredet.
Er nämlich, statt was aus diesem Musical zu singen, wofür er eigentlich engagiert war dort, hat er einfach den ersten Song aus seinem da noch im Entstehen befindlichen Musical Hamilton gesungen.
Genau.
Und waren wohl alle begeistert. Und er hat wohl alleine an dem einen Song über ein Jahr geschrieben.
My Shot, an My Shot hat er über
also Jahr das ist echt krass. Er hat also wirklich alle Songs selbst geschrieben und hat da wirklich dann jahrelang dran gesessen, bis das perfektioniert war.
Also wie gesagt.
Wann ist es in den USA auf Broadway gestartet? Das, 14?
Oh, das, so? Das muss ich jetzt nach.
Guck nochmal kurz nach.
Ja, 2009 war dieser Auftritt im Weißen Haus und wie gesagt, das findet man auch auf YouTube und man sieht, wie extrem nervös er ist und man hat auch in mehreren Interviews hat er dazu was gesagt und man sieht auch, dass die Leute ihn auslachen, selbst die Obamas, das hat Obama auch in irgendeiner Rede, ich glaube, als sie dann das nächste Mal im Weißen Haus eingeladen waren mit dem ganzen Cast, hat Obama auch gesagt, dass er gelacht hat, weil er das so merkwürdig fand. Was macht der Typ da? Warum rappt er über Hamilton? Ja, warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Also was ich weiß, was ich noch sagen kann, ist, dass er das auch, er hat erst die Musik komplett geschrieben und als Konzeptalbum veröffentlicht, bevor es überhaupt auf die Bühne gegangen ist. Also er hat es erstmal nur wirklich als komplett
Musik. Und dann
Musik.
Hat er sich ja irgendwie dazugeholt, der als Musical Director das Ganze mit
auf die
Bühne gebracht hat.
Genau, das ist auch der dirigiert hat, glaube ich. Der hat ein bisschen mitgeschrieben noch an einigen Sachen. Genau, Uraufführung war am 20. Januar 2015.
Und ist, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Jahren dann von Off-Broadway zum Broadway
gewechselt. Ja, muss sein, weil die Aufnahme zum Film, die haben sie ja 2016, hier steht's, warte, 2016 schon aufgenommen. Ah ja, genau, hier Off-Broadway Premiere war am 20. Januar 15 und am 6. August 15 ging's schon zum Broadway, also nach einem halben Jahr.
War wohl dann ist quasi schnell vom Geheimtipp zum Kult avanciert sozusagen.
Genau, und genau, Hamilton hat 11 Tony Awards gewonnen.
Krass.
Und den Pulitzer-Preis.
Krass.
Und die Audioaufnahme hat einen Grammy gekriegt. Also es ist echt krass.
Sehr zu empfehlen, ja. Und natürlich ist das nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln auf Deutsch, also deutsche Untertitel auch versehen,
Englisch
oder Deutsch.
Genau, weil es wird ja auch fast die ganze Zeit nur gesungen oder gerappt.
Genau.
Also das ist wirklich ein Musical.
Ja, da wird fast kaum gesprochen, sondern eigentlich jede Nummer ist Gesang, genau.
Genau.
Und was wir uns aber auch fragen, es ist angekündigt, dass, man weiß nicht, ob das jetzt vom Zeitplan so noch stimmt wegen Corona, aber angeblich soll irgendwann 2021 oder Herbst 2021, weiß nicht, soll theoretisch das Ganze auch adaptiert auf Deutsch nach Hamburg kommen.
Ich hatte aber schon einige Sachen gelesen, es war wohl immer mal wieder angekündigt, dass es nach Deutschland kommt und dann haben sie es wieder aufgegeben. Mhm. Also ich bin wirklich der Meinung, das wird nicht funktionieren. Auf Deutsch bin ich mir wirklich sicher.
Weil wer soll diese Rap-Parts? Du musstest das ja erstmal alles umtexten, dass das rappbar ist.
Dass es rappbar ist, dass es wirklich halt sich halt reimt.
Dafür ist die Sprache Deutsch zu unterschiedlich gegenüber Amerikanisch.
Ja, genau, weil wenn man überlegt, er hat da Texte drin. Das sind Reimschemen von A, 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 A. Da reimen sich vier Sachen hintereinander. Und das auf Deutsch hinzukriegen, das wird einfach nicht funktionieren. Und die Darsteller sind das nächste Problem. Gut, wenn Stage das macht, dann nehmen sie ja sowieso nur Ausländer. Also das ist dann vielleicht gar nicht so das Ding. Aber wie gesagt, es wird auf Deutsch nicht funktionieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was klappen könnte, was finanziell vom Ticketpreis natürlich noch schwieriger wäre, ist, wenn sie halt eine Tourproduktion mit amerikanischen oder britischen Darstellern machen.
Aber die Frage ist, ob das genügend Leute, gerade die Masse da so aus Deutschland, auch die klassischen Musical-Besucher in Hamburg anlocken würde, es auf Englisch ist.
Nee, du, ich meine ja Tourproduktion. Also wenn, dann müssten sie auch durch Städte oder so wie sie es mit der Rocky Horror Picture Show alle paar Jahre regelmäßig machen. Die tourt ja auch immer und wird auch nie übersetzt. Mhm. Aber die hat natürlich auch eine sehr, sehr große Fanbase. Gut, Hamilton allerdings auch.
Ja,
auch
aber
in Deutschland.
Wenn man bedenkt, dass selbst Wunder von Bern ja mehr oder weniger gefloppt ist.
Ja, das liegt aber daran, dass sie das falsch vermarktet haben, weil ja immer alle Leute nur dachten, da geht's nur um Fußball, aber so ist das Musical ja gar nicht. Und deswegen haben es Leute, die sich für Fußball nicht interessieren, kaum geguckt. Außer halt sowieso die Musical-Leute, die sich sowas immer angucken.
Das war für uns ja damals ziemlich cool, als wir das gesehen haben in Hamburg, weil ich einen der Darsteller kenne, Robin Brosch, liebe Grüße, der halt in Hamburg und auch in Berlin viel Synchron macht. Und der dort eine der Hauptrollen gespielt hat. Welche Rolle war
nicht wirklich Hauptrolle.
Naja, aber welche Rolle war...
Na, er hatte, glaube ich, geteilte Rollen. Er war der Sepp Herberger, natürlich.
Sepp Herberger, genau. Und jedenfalls, als wir da in Hamburg waren, hat Robin uns hinterher dann noch so eine kleine Backstage-Führung gegeben, uns gezeigt, wie das funktioniert mit der Bühne und so. Das war schon ziemlich cool, kleine Exklusivführung.
Das war aber cool, durch die Stage-Door hinten reinzugehen.
Das war echt
Theater,
super.
Ja.
Das war cool.
Ja.
Naja, also deswegen, das fand ich, selbst ich als Nicht-Fußball-Gucker und Nicht-Fußball-Fan fand ich das Musical
Wunder
gut.
Von Bern war echt ein schönes Musical.
Da fragt man sich, wie, dass das so gefloppt ist, dass die das nach, was war es, nach ein oder zwei Jahren haben sie es ja
anderthalb
schon abgebaut.
Vielleicht,
oder so, ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Das war echt schade irgendwie so, das, weil man ja dachte, das wird das zweite große feste Musical neben König der Löwen in Hamburg, so an hinten am Ufer sollen. Und,
ja, ich bin sowieso gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Also ob das alles
auch durch
wie das
Corona
weitergeht.
Wird so einiges.
Weil nächstes Jahr soll ja Frozen eigentlich kommen, was ich ja sehen will unbedingt.
Aber auch da ist die Frage, kommt es denn wirklich zeitnah?
Meine beste Freundin und ich haben schon Tickets für Wicked im Mai.
Aber die waren die nicht ursprünglich für was an?
Nee, die waren für dieses Jahr.
Ja, meine ich ja. Und ist auch das schon durch Corona verschoben.
Ja, genau.
Es um ein Jahr.
Und ab Mai soll es wieder laufen.
Mal sehen, ob das, keiner weiß, ob das wirklich so passiert. Ich meine, jetzt auch gerade Theatergeschichten und so, alle aktuell auch Konzerte wegen Abstandsregelung ist es so, dass viele sagen eben, oder doch die Betreiber, auch die Künstler sagen, ja, das machen wir fast nur, um uns am Laufen zu halten und dass wir im Spiel bleiben, Mund-zu-Mund-Propaganda oder so, aber wirtschaftlich ist das alles nicht. Und da ist dann die Frage, ob sich sowas dann lohnt, so, ne?
Naja. Ja.
Oder ob Disney und Stage sagen, wir verschießen doch jetzt nicht unser Frozen-Futter, solange wir keine volle Platzauslastung haben, was die Lizenz angeht, sondern sparen uns das auf für eine Zeit nach Corona, wenn wir wieder Vollauslastung haben können.
Eine Sache, die ich zu Hamilton und Lin-Manuel Miranda
Little Woman haben wir immer noch nicht gesehen, müssen wir übrigens Little Woman, müssen wir dringend mal sehen.
Was mir dazu gerade noch eingefallen ist, was ich dir ja schon erzählt hatte, da er ja jetzt schon mehrmals für Disney gearbeitet hat, denke ich, hat sich das auch dadurch ergeben, dass das jetzt auf Disney Plus läuft, weil Disney hat das ja nicht produziert.
Nee, das war ja anscheinend dann schon vor Jahren gefilmt und so und von ihm geplant, das vielleicht mal irgendwie vielleicht als Konzertmitschnitt DVD Blu-ray rauszubringen oder so. Und
oder
dass
halt
das
doch
als
Kino,
richtigen Film eben großen Verleih findet, das hat er vielleicht wirklich eben erst zusammen mit Disney gemacht.
Ja, ich denke, dadurch, dass er ja für die jetzt schon mehrmals gearbeitet hat, hat er wahrscheinlich das so irgendwie einen Deal eingefädelt, dass das auf Disney Plus veröffentlicht wurde.
Naja, auf jeden Fall war es wirklich keine doofe Idee zu sagen, okay, dann beziehen wir jetzt den Kinostart zurück und machen daraus ein Streaming-Ding, weil das Ding lohnt sich mehr denn je für Streaming, finde ich, sowas. Und man hofft natürlich, dass die, weil Disney hat ja einen riesigen Köcher an Musical-Produktionen, dass da vielleicht noch einiges folgt auf Disney Plus, vielleicht, dass sie jetzt sehen, hey, das kommt auch international gut an.
Ja, und ich meine, wenn sie halt nur mit ihren eigenen Filmmusicals.
Das reicht ja schon, dass sie, da haben sie ja einen riesigen Bottich quasi schon, den sie benutzen können. Also bin gespannt oder wir sind gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Hamilton, solltet ihr Disney Plus haben,
guckt es
euch an. Hamilton lohnt sich wirklich sehr. Nehmt euch die Zeit, einen Abend, wirklich richtig gutes amerikanisches Musical und ja, klasse, zur quasi ja auch mit Unabhängigkeitsgeschichte der USA und wirklich sehr spannend und toll und emotional erzählt und gespielt. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ich habe beide Male geheult.
Also ja, können wir nur empfehlen. Dann noch ganz kurz, ein kleines Ding am Rande. Anna und ich sind ja Quiz-Junkies und Quiz-Fans, wie wir auch beim 90s-Podcast oft schon gezeigt haben, immer unseren Folgen Ende des Jahres, wenn wir Trivial Pursuit zusammenspielen, unsere Quiz-Episoden und so. Und wir haben auch immer gerne, sehr gerne Jeopardy gesehen, auch die Neuauflage so. Und da gab es ewig keine neuen Folgen von RTL.
Und
so,
Wer wird Millionär
nicht,
gucken wir seit kurzer
gucken wir
Zeit
auch wieder regelmäßig. Aber auch da ist jetzt erstmal Sommerpause und es gibt nur Wiederholungen und so. Und deswegen, und jetzt hat irgendwie Anna durch Zufall entdeckt, ich meine, wir wussten, dass es das gibt, weil meine Mutter hat es, glaube ich, regelmäßig geguckt, irgendwie, wenn wir die in Hamburg besucht haben.
Ja, weil das gibt's schon 7 Jahre.
Weil das ursprünglich mal eine NDR-Produktion war und dann die ARD wechselte. Und zwar Gefragt, Gejagt. Eine Quizshow moderiert von Alexander Bommes. und wo die Leute gegen einen Jäger antreten. Das sind Leute aus der deutschen Quiz-Nationalmannschaft oder Quizliga, also Jäger, oder wie das heißt. Genau, die Jäger, die wirklich absolute Quiz-Cracks sind. Die wissen alles.
Fast
und,
alles.
Ja, fast alles so. Und deswegen ist das sehr interessant, auch weil das unterschiedliche Charaktere sind. Und man geht da nicht so leicht mit Geld nach Hause. Also ja, wir haben jetzt zwei Folgen gehabt, wo man ordentliches Sümmchen durch vier geteilt wurde, sowas wie 20.000 oder 15.000 Euro oder so. Ja. Aber oder irgendwie letztens war es 6.000 durch drei oder so, das ging auch noch. Aber in der Regel, seit wir hatten unsere alte Folgen in der ARD-Mediathek angeguckt, in der Regel verlieren sie im Finale gegen den Jäger. Also da geht man nicht so leicht mit Geld nach Hause. Also da ist es eigentlich so, dass wenn man bei Jauch auf dem Stuhl sitzt und es erstmal da geschafft hat, auf den Stuhl zu kommen,
geht man zum Teil leichter.
Dann geht man da deutlich leichter mit deutlich mehr Geld nach Hause, als dort. Also gefragt, gejagt ist deswegen durchaus spannend. Das läuft schon seit über 7 Jahren, seit 2013.
Ja.
Und wir haben das halt erst jetzt entdeckt, haben uns erst alte Folgen reingezogen und da wunderten uns noch, okay, ist ja so laut Publikum, ach so, klar, vor Corona. Und die haben nämlich die Produktion von 9 Folgen auch unterbrochen wegen Corona,
ja,
und haben jetzt aber eben kein Publikum mehr und haben Plexiglaswände zwischen den Kandidaten und auch zwischen Bommes und dem Kandidat und so, so dass es jetzt erstmal wieder neue Folgen gibt. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also gefragt, gejagt ist eine coole Quizshow, die wir uns gerne irgendwie anschauen. Wir gucken das dann immer meistens mit 1 oder 2 Tagen Verzögerung über die Mediathek. Schauen das also nicht live am Vorabend, weil das dann zu eng wäre von meiner Arbeit aus, arbeitszeitsmäßig. Und ja, auf jeden Fall haben wir endlich mal wieder eine Quizshow gefunden. Und das war so witzig, weil meine Mutter hat das schon ewig geguckt und so. Und wir dachten, was ist das für ein langweiliger ARD-Vorabendkram. Und die ist aber wirklich gut. Also wer Quizshows mag und vielleicht gerne mal sowas wieder gucken möchte und auch vielleicht davon noch gar nichts gehört hat oder sich damit gar nicht beschäftigt hat, gefragt, gejagt in der ARD oder ARD-Mediathek.
Der Jäger.
Kann man, genau, als Quizshow, ich sage nur, die Jagd beginnt. Kann man nur empfehlen. Und der Bommes ist auch wirklich sehr sympathischer Moderator, der macht das echt gut. Genau.
Und Hendriks Lieblingsjäger ist Herr Jacobi.
Ja, der ist genial. Der Quizgott. Der ist einfach super. Ja, ich glaube, das war es erstmal, was wir wieder. So, da haben wir wieder eine kleine Kurzfolge für euch gehabt. Wie gesagt, 90s Podcast, bleibt dran, achtet auf den Kanal, es wird bald kommen. Es ist wirklich lange zu recherchieren und wir hoffen, dass wir es jetzt dann hoffentlich nächstes Wochenende vielleicht aufnehmen können und dann spätestens ein Wochenende später oder so.
Ja, und wir lesen, freuen uns.
Gucken. Ach ja, das können wir auch noch ankündigen.
Wir freuen uns auf die Essen und Trinken Folge, denn da können wir etwas essen.
Ja, können wir auch. Genau, da werden wir noch was bezugnehmend ist auf die Süßigkeiten-Episode oder generell einige alte Episoden des 90s Podcast. Und
es wird wieder
Podsplits
on the road geben.
Genau, wir werden dieses Jahr eine kurze, kleine Staffel Podsplits on the road machen. Wir erzählen noch nicht, wohin es geht und wann, aber freut euch drauf. Es ist in naher Zukunft soweit. Wahrscheinlich so in 6 Wochen könnt ihr das auf diesem Kanal hier hören. So, genau, mal gucken. Also, bleibt uns wohlgesonnen und hört wieder
wohlgesinnt
rein.
Tschüss.
Ja, danke, Grammatikgöttin. bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.